Anne, ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier und habe mal eine total unrepräsentative Umfrage für uns gemacht.
Ja, dann mal los.
Wie fändest du das, wenn hier da hinten auf dem Feld ein Windrad gebaut werden würde?
Nur eins?
Willst du mehr?
Ja, hör mal, ein Windrad fände ich nicht gut, ne? Aber wenn es ein Konzept dahinter gäbe, ne, dann könnte man darüber nachdenken.
Ich fände das nicht schlimm.
Nee, fände ich nicht gut.
Was glaubst du, wie andere Leute so im Schnitt antworten würden? Also wie viel Prozent der Leute sagen, ey, in meiner Nachbarschaft Windräder total okay?
30.
Dafür sind 30 Prozent.
Ich kann mir vorstellen, dass das schon noch so ein 50-50-Ding ist, vielleicht 60-40.
Ja, das ist echt eine spannende Frage, ne? Nicht nur, was denkt man selbst, sondern was denken eigentlich die anderen?
Ja, und stimmt das, was wir denken, was die anderen denken?
Das klären wir jetzt, oder?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Sophie Stiegler und Anne Preger. Und bei uns gibt's jede Woche das Neueste über Klima, Mensch und Natur. Und zu der Frage, wie es unserer Erde gerade so geht und welche Rolle wir Menschen dabei spielen.
Und um diese Rolle zu verstehen, da hilft's ab und zu auch mal zu hinterfragen, was Leute eigentlich so über Klimaschutz denken.
Und was wir denken, was die anderen denken.
Die könnten ja was denken, was wir gar nicht von denen gedacht hätten. Ja, also eigentlich hatten wir gar nicht vor, hier rumzulabern, sondern wir präsentieren euch Fakten. Und die gibt's jetzt aus einer großen Umfrage dazu, wie die Deutschen zum Klimaschutz stehen. Und laut der liegen wir ganz schön falsch dabei, wenn wir versuchen, die Meinungen von anderen einzuschätzen.
Die Fakten, die wir dazu haben, die stammen aus dem sozialen Nachhaltigkeitsbarometer. Das wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und dazu werden seit einer ganzen Weile schon jedes Jahr 6.500 Menschen befragt zu Themen wie Klimaschutz, Energiesparen und anderen Dingen. Und die Befragten, die sind wirklich auch repräsentativ für die gesamte deutsche Gesellschaft, also zum Beispiel was das Alter angeht oder das Einkommen oder die Bildung.
Und diese Umfrage, die macht das Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit. Das gehört zu einer der größten Forschungsgesellschaften in Deutschland, der Helmholtz-Gesellschaft, falls euch das was sagt.
Und die fragen da in diesem Nachhaltigkeitsbarometer eine ganze Menge Dinge ab. Zum Beispiel, was Menschen in Sachen Klimapolitik wichtig finden, was sie anders machen würden. Und Sophie, du hast den Bericht gelesen und du hast dir die Fragebögen angeschaut.
Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass die Befragten finden, dass Klima und Umwelt zu den wichtigsten politischen Problemen in Deutschland gehören. Und noch eine ganze Reihe von Dingen, was die Menschen an der Energiewende gut finden oder nicht so gut finden, was sie sich vom Verkehr der Zukunft wünschen und ja, noch
und
so andere Dinge.
Genau, das passt jetzt nicht alles in unsere kleine Podcast-Folge. Und deshalb
Leider.
Haben wir gesagt, Sophie, du suchst dir einen Bereich raus, den du spannend findest und da gehen wir tiefer rein.
Und zwar habe ich mir einen Teil rausgesucht, in dem es darum geht, wie Menschen eigentlich zu Klimaschutzmaßnahmen in ihrer direkten Umgebung stehen und was sie denken, was so der Durchschnitt der Deutschen dazu sagt. Ein Beispiel, nach dem gefragt wurde, waren Windräder. Mit der Aufgabe, schätzen Sie, wie viel Prozent der Bevölkerung für Windräder im eigenen Wohnumfeld sind.
Und, was kam da raus?
Ja, also total interessant, weil das Ergebnis passt tatsächlich ziemlich gut zu meiner Umfrage da auf der Familienfeier.
Ja.
In der großen Umfrage kam raus, dass die Leute schätzen, dass gut 30 Prozent der Leute für ein Windrad in der Nähe sind. Also das war die Schätzung, was die anderen denken.
Okay.
Und damit lagen sie tatsächlich sehr weit daneben, weil es waren knapp 60 Prozent, also doppelt so viele, die gesagt haben, ja, Windrad bei mir ist gut.
Das heißt also, wenn ich das mal zusammenfasse, dass natürlich es immer noch Leute gibt, die ein Windrad um die Ecke nicht so cool finden, aber es gibt doch deutlich mehr Zustimmung zu einem Windrad in der Nachbarschaft, als man so gedacht hätte.
Und es wurde auch nicht nur nach Windrädern gefragt, sondern zum Beispiel auch nach großen Solaranlagen auf Feldern, nach den Plänen, den Preis für CO2-Emissionen teurer zu machen und zum Tempolimit. Und bei allen diesen Bereichen gab es das gleiche Muster. Also die Befragten haben unterschätzt, wie viele Leute solche Maßnahmen eigentlich gut fänden.
Aber kann es sein, dass das irgendwie mit daran liegt, dass die Leute in der Befragung vielleicht einfach klimafreundlicher getan haben, als sie eigentlich sind? Also weil sie wussten, dass man das vielleicht ganz gerne hört?
Das kann bei solchen Umfragen natürlich immer ein Problem sein. In dem Fall waren es Online-Fragebögen. Insofern gab es zumindest kein Gegenüber, dem man irgendwie jetzt vielleicht gefallen will.
Ah, okay.
Und was auch noch interessant war, war, dass sogar untersucht wurde, ob die Leute auch noch für zum Beispiel das Windrad waren, wenn in der Nachbarschaft die Baupläne wirklich schon ganz konkret waren.
Ah, okay.
Und da war das immer noch so.
Okay.
Also war immer noch die Mehrheit dafür.
Ich könnte mir vorstellen, dass das doch jetzt, auch wenn man das so hört zum ersten Mal, dass es doch überraschend ist, dass so viele Leute ein Windrad in der Nähe okay finden.
Ja, also das sagen auch die zwei Autoren und die Autorin der Untersuchung, dass eben die Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen tendenziell unterschätzt wird. Vielleicht, weil diejenigen, die eben gegen Solaranlagen, Windräder protestieren, sehr laut sind und dann eben offenbar doch in der Minderheit.
Hat vielleicht dann auch was mit der Rolle der Medien zu tun, die vielleicht viel über Gegner berichten und weniger über diejenigen, die halt nicht so viel Wirbel machen, weil sie das irgendwie alles schon ganz okay finden vielleicht. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was folgt daraus? Also wenn alle glauben, dass ganz viele Menschen gegen Windräder sind, werden dann wegen dieser Fehleinschätzung vielleicht weniger gebaut?
Also man kann auf jeden Fall mehrere Effekte erwarten dadurch. Zum einen mal psychologisch. Also in der Studie heißt es, wer glaubt, dass er mit der eigenen Meinung, also zum Beispiel Windräder sind toll, in der Minderheit ist, der geht mit dieser Meinung auch weniger raus. Ne?
Also weil man keinen Bock hat, Zoff zu haben mit anderen Leuten.
Genau, aber wenn diese Leute halt auch eher die Klappe halten und leiser sind sozusagen, dann könnte das ja auch wiederum in die Politik rüberschwappen. Ne? Die geht dann davon aus, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen Windpark bauen lassen will, dass sie da den eigentlich gegen einen massiven Widerstand durchdrücken müsste und verschiebt das Projekt dann vielleicht doch lieber auf nach der nächsten Wahl.
Oder Parteien können vielleicht sogar versuchen, mit einem Programm gegen Windkraft Wahlstimmen zu kriegen, obwohl in der Ecke gar nicht so viele Stimmen zu holen sind, wie vielleicht gedacht.
Das heißt natürlich alles nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung immer für sämtliche Klimaschutzmaßnahmen ist. Die Tendenz ist laut der Umfrage schon so, die meisten sind pro Klimaschutz. Aber mehr als die Hälfte hat in der Umfrage auch gesagt, dass sie zu Hause bei sich zum Beispiel keine Möglichkeit mehr sehen, noch mehr Energie einzusparen. Und sie sehen die Hauptverantwortung bei der Wirtschaft und der Politik. Und mit dem, was die machen, sind sie unzufrieden. Also, in der Befragung kam raus, dass die meisten Leute möchten, dass die Dinge gut durchdacht sind, die für den Klimaschutz getan werden, dass die wirksam sind, dass sie sozial gerecht sind. Und da schneiden eben viele politische Maßnahmen in ihren Augen, in den Augen der Befragten, nicht so gut ab.
Also wenn man das nochmal zusammenfasst vom Nachhaltigkeitsbarometer, dann könnte man vielleicht sagen, dass nicht unbedingt Klimaschutz als Ziel kritisiert wird, aber dass es durchaus Kritik gibt an einzelnen Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Ziel zu erreichen. Wenn ihr alle Ergebnisse der Umfrage nachlesen wollt, wir packen die euch in die Shownotes und ihr findet die da. Das nächste Thema bei uns ist die Landwirtschaft in Europa. Die hat mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen und gleichzeitig kann und soll sie ja eigentlich deutlich umweltfreundlicher und nachhaltiger werden.
Dazu gibt es ja auch konkrete Ziele, die sich die EU für die kommenden Jahre gesetzt hat.
Und eine große Frage dabei ist, ja, wie schaffen wir das eigentlich? Oder wie schafft die Landwirtschaft das? Und könnte moderne Pflanzenzüchtung dabei helfen, dass man eben nicht mehr nur mehr erntet, sondern dass man das vielleicht auch nachhaltiger schafft und dass man das umweltverträglicher schafft? Also zum Beispiel, indem man Pflanzen züchtet, die weniger Dünger brauchen oder weniger Wasser oder die widerstandsfähiger sind gegen Krankheiten.
Die EU-Kommission, die glaubt, dass das funktionieren kann und deswegen will sie die Vorschriften, die es schon gibt, für den Einsatz von moderner Gentechnologie lockern. Und dafür hat sie am Mittwoch einen Vorschlag vorgelegt.
Jetzt könnte sich das Gefühl breit machen, boah, das mit der Gentechnik, ne? Das ist mir alles zu kompliziert und so ganz geheuer ist es mir auch nicht.
Aber genau deswegen reden wir jetzt drüber, weil das Thema wird euch vielleicht in nächster Zeit nochmal begleiten in eurer Timeline oder in den Nachrichten oder vielleicht auch im Freundeskreis. Und da lohnt sich's, ja, so ein paar Hintergründe zu wissen.
Wir fassen für euch erstmal zusammen, wo stehen wir eigentlich in der europäischen Landwirtschaft gerade beim Einsatz von Gentechnik?
Die Ausgangslage.
Die Regeln für den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft in der EU sind mehr als 20 Jahre alt und setzen dafür auf dem Acker oder im Stall enge Grenzen.
Diese Regeln wurden gemacht, als Gentechnik noch vor allem eins hieß: das Schaffen von transgenen Lebewesen. Also zum Beispiel bekamen Maispflanzen das Erbgut eines Bakteriums eingepflanzt, das in der Folge dann den Mais für ein bestimmtes schädliches Insekt ungenießbar macht. Und solche transgenen Pflanzen waren und sind vielen Menschen in Europa suspekt.
Inzwischen hat die Gentechnologie aber sich ziemlich weiterentwickelt. Das Erbgut lässt sich viel breiter und viel, viel schneller analysieren, um Veränderungen da drin zu entdecken. Und es lässt sich auch sehr viel zielgerichteter was genetisch verändern als mit den Methoden von früher. Und zwar ohne, dass man Gene von irgendwelchen anderen Lebewesen einbauen muss. Mit der Genschere CRISPR-Cas, da lassen sich zum Teil super zielgenau einzelne Buchstaben in der DNA verändern. Und deswegen sprechen Fachleute da oft von Genomeditierung, als hätte man da einen Text, den man nur editieren müsste in so einem Programm oder so.
Und obwohl die Genomeditierung zielgerichteter funktioniert und eben keine Spuren artfremder DNA im Erbgut von einer gezüchteten Pflanze hinterlässt, gelten für diese neue, moderne Technik immer noch die 20 Jahre alten Regeln, wenn es darum zum Beispiel geht, Pflanzen auf Äckern wachsen zu lassen, draußen. Das bedeutet, vor einer Zulassung steht eine aufwendige Risikoprüfung. Das kostet, kann man sich vielleicht denken, ziemlich viel Zeit und Geld, weshalb Pflanzenzuchtfirmen ihre Neuzüchtung dann eben woanders entwickeln und woanders in der Welt vermarkten und nicht in der EU.
Und unter anderem dieses Zulassungsverfahren, das will die EU-Kommission jetzt ändern. Und sie schlägt das hier vor.
Bestimmte gentechnisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel für Nutztiere sollen in der EU künftig einfacher erforscht und verkauft werden. Und zwar ohne spezielle Kennzeichnung der Produkte. Vorausgesetzt, es sind Pflanzenvarianten, die theoretisch auch durch herkömmliche Züchtungsmethoden hätten entstehen können, was praktisch allerdings viele Jahre länger gedauert hätte. Lebewesen mit komplexen Veränderungen im Erbgut und transgene Pflanzen sollen weiterhin unter die alten Regeln für gentechnisch veränderte Organismen fallen. Bei Bioprodukten, also im ökologischen Landbau, dürfen weiterhin keinerlei Gentechnikverfahren eingesetzt werden.
So stellt sich also die EU-Kommission das vor. Darüber werden dann in nächster Zeit erst das EU-Parlament und dann auch die EU-Mitgliedstaaten diskutieren. Und das wird man vermutlich auch mitkriegen, weil das Thema Gentechnik, da werden die Leute schon mal ganz gerne laut.
Schauen wir uns mal einige prominente Einwände von Gentechnikgegnern an.
Ein ganz grundsätzliches Gegenargument ist, wenn man eine gentechnisch veränderte Pflanze einmal draußen auf dem Acker gepflanzt hat, dann kann es fast unmöglich sein, die Pflanze und ihre ganzen Nachkommen dann aus der Umwelt auch wieder zu entfernen.
Was stimmt, aber auch mit klassischer Züchtung setzen wir massenhaft Pflanzen mit Eigenschaften frei, die es vorher so nicht gab.
Ja, dann gibt es noch eine Reihe anderer Gegenargumente, die oft gar nicht so viel mit der Gentechnologie an sich zu tun haben, sondern viel eher damit, wie wir überhaupt in der EU oder auch weltweit Geld verdienen oder Unternehmen Geld verdienen. Also zum Beispiel, indem sie für ihre neu gezüchteten Sorten Patente anmelden und sich damit viel Macht auf dem Markt sichern. Dadurch können eben auch Landwirte, Landwirtinnen am Ende sehr stark von einzelnen Saatgutlieferanten abhängig werden.
Und dann gibt es noch die Sorge, dass anstelle von weniger Pestiziden, wie das Gentechnikbefürworter gerne versprechen, durch genveränderte Nutzpflanzen in der Praxis am Ende deutlich mehr Pestizide versprüht werden. Und ja, in der Tat, man kann diesen Effekt in den letzten Jahrzehnten weltweit beobachten. Zum Beispiel beim Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, was unter anderem verwendet wird beim Anbau von genverändertem Soja.
Und noch eine ganz konkrete Sorge ist, dass man vielleicht in Zukunft im Supermarkt überhaupt gar nicht mehr erkennen kann, ob jetzt der Weizen im Mehl vom Toastbrot genverändert ist oder nicht. Und wenn man das nicht erkennen kann, kann man letzten Endes auch nicht entscheiden, ob man das kaufen und essen will.
Jetzt stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu? Ja, man kann sagen, da kommt relativ viel Zustimmung. Unter anderem meldet sich die Wissenschaftsakademie Leopoldina zu Wort. Die sagt, dass die Genomeditierung von Pflanzen kein höheres Risiko bedeutet, also im Vergleich zu den Züchtungsmethoden, die sowieso seit Jahrzehnten angewendet werden und die nicht so stark reguliert sind.
Also Labor oder nicht, das Ergebnis ist quasi das Gleiche. Wenn irgendwo über grüne Gentechnik gesprochen wird, dann kommt ja meistens die Sprache nur auf Pestizide und ob jetzt da am Ende mehr versprüht werden oder weniger oder wie auch immer. Aber es lohnt sich vielleicht auch zu erwähnen, dass bei der Pflanzenzüchtung es auch noch um ganz andere Eigenschaften geht.
Also zum Beispiel darum, dass man Pflanzen züchtet, die mit Trockenheit im Klimawandel besser zurechtkommen oder die von ihren Inhaltsstoffen her gesünder sind. Also zum Beispiel Soja mit mehr ungesättigten Fettsäuren oder Weizen, der nachher als Brot, als Toastbrot beim Toasten nicht so viel ungesundes Acrylamid produziert.
Tja, das Toastbrot wieder.
Ja.
So folgt uns.
Es gäbe noch viel zu sagen über mögliche Vorteile und mögliche Risiken von geneditierten Nutzpflanzen.
Aber an dieser Stelle machen wir mal einen Punkt. Wer noch ein bisschen weiterlesen möchte, da gibt es eine Menge Links in unseren Shownotes.
Das ist der Moment, wo wir hier mal wieder übers Wetter reden. Und zwar über das weltweite Wetter in den vergangenen Tagen. Der Juli hat nämlich mit einem traurigen Rekord begonnen. Weltweit gesehen ist der 3. Juli 2023 zum heißesten Tag geworden, der bis dahin gemessen wurde auf der Erde.
Hat man vielleicht jetzt in Deutschland nicht so bemerkt.
Aber weltweit lag diese neue Rekordtemperatur, die da gemessen wurde, bei 17,01 Grad.
Und am nächsten Tag gab es schon direkt wieder einen Rekord. Also am 4. Juli, Dienstag, da waren es 17,18 Grad.
Und dieser Rekord, der wurde dann direkt am 5. Juli wiederholt. Also 3 rekordheiße Tage hintereinander.
Ja. Die Daten stammen allerdings nicht von der offiziellen Wetterbehörde, sondern aus der Forschung. Von der Uni aus dem US-Bundesstaat Maine. Und die betreibt einen Rechner, der unter anderem eben Satellitendaten aus der ganzen Welt auswertet.
Jetzt denkt ihr vielleicht, 17,18 Grad, ja.
Ne? So Pulli-Wetter.
Ja,
ne?
Also das klingt spontan vielleicht gar nicht so warm. Aber das ist ja ein Wert, gemittelt über den ganzen Globus, Tag und Nacht.
Und inklusive Polkappen und so.
Genau. Und auf der Südhalbkugel herrscht ja jetzt gerade nicht Sommer, sondern Winter. Und das ist auch in der Tat offensichtlich ein Grund für diesen Rekord jetzt. Der Auswertung zufolge von dieser Uni in Maine kommt der Rekord auch deswegen gerade zustande, weil der Klimawandel dazu führt, dass der Winter jetzt gerade in der Antarktis besonders mild ausfällt.
Was geht?
Und bei Was geht schauen wir immer darauf, was wir für unseren Planeten und damit natürlich irgendwie auch für uns tun können. Und mit wir meinen wir nicht nur uns als Individuen, sondern auch die Politik und die Wirtschaft. Und wir gucken auch, gibt es vielleicht irgendwas, was wir uns von woanders abgucken können?
Zum Beispiel von Südkorea und der Art und Weise, wie Südkorea seinen Müll zum Teil handhabt. Das ist nämlich ziemlich interessant.
Da gibt es ein Pay-as-you-go-System für Müll. Das hat mal damit angefangen, dass Müll nur dann abgeholt wird von der Müllabfuhr, wenn der Müll in den richtigen Tüten steckt. Und für diese richtigen Tüten muss man zahlen. Solche Systeme gibt es auch anderswo, zum Beispiel in der Schweiz.
Seit einer Weile zahlt man aber tatsächlich pro Gramm Müll, zumindest in der Hauptstadt Seoul. Da gibt es in den meisten Mehrfamilienhäusern automatische Müllcontainer für den Bioabfall. Und die gehen nur auf, wenn man da seine persönliche Karte einmal in den Slot reinsteckt. Und dann wird der Müll gewogen. Und der spricht auch mit dir.
Der Müll.
Ja, der Container.
Und der sagt dann, wie viel Gewicht im Müllsack drin ist, was das kostet und wie viel man da in diesem Monat schon zusammengebracht hat an Müll. Also ich muss sagen, da macht der Satz, Schatz, könntest du mal eben den Müll rausbringen, doch schon was anderes mit einem, so emotional, oder?
Ja, also man kriegt schon direkt vorgerechnet, wie viel man so wegschmeißt. Und die Behörden sagen auch, dass das System tatsächlich dazu geführt hat, dass schon ein Jahr nach der Einführung 25% weniger Essensabfälle weggeworfen wurden. Also ob das jetzt die Psychologie war, ne, weil man das immer erzählt bekommt, du hast schon diesen Monat so und so viel. Oder ob es vielleicht auch einfach das Geld war, das das kostet. Ja, meine ich.
Ja, okay. Aber was wir schon sagen können ist, es gibt offensichtlich schon einen Nebeneffekt. Also wer mal in Seoul gewesen ist, ich bislang noch nicht,
ich auch nicht,
hat vielleicht vergeblich unterwegs einen Mülleimer gesucht. Also es scheint gar nicht so leicht zu sein, welche zu finden, um, keine Ahnung, mal ein Kaugummi loszuwerden oder was auch immer. Es scheint nämlich so zu sein, dass viele Leute angefangen haben, mehr Müll in Straßenmülleimer zu werfen. Und deswegen wurden dann in der Hauptstadt tausende Mülleimer abgebaut.
Ja, hohe Geldstrafen sollen die Menschen davon abhalten, dass sie ihren Müll illegal irgendwo abladen. In jedem Fall wertet Seoul seine Mülltonnen mit Waage als Erfolg und will das System noch ausbauen. Also in den nächsten Jahren sollen 90% der Stadt damit ausgestattet werden.
So, Sophie, die Folge neigt sich dem Ende entgegen. Wenn ich dich morgen früh um 3 Uhr wecke, was fällt dir zu dieser Folge sofort als erstes ein?
Boah, morgen früh um 3, sag ich, lass mich in Ruhe.
Okay. Nachdem ich dir einen Kaffee ans Bett gebracht habe.
Okay, gut. Okay, mit Kaffee gut, können wir darüber reden. Was ich interessant finde, ist, dass ein großer Teil der modernen Gentechnik bei Pflanzen ja eigentlich quasi Dinge macht, die man auch mit der ganz traditionellen Pflanzenzüchtung hätte haben können, nur halt in, weiß ich nicht, 20 Jahren rumgeprockel und gucken, was dabei so rumkommt.
Also die Zeitersparnis durch moderne Gentechnik.
So, ich wecke dich um 3.30 Uhr.
Mit Kaffee, mit Zucker bitte, würde ich darüber nachdenken, welchen Effekt Müllwiegen auf mein Leben hätte und ob ich im Supermarkt mich für andere Dinge entscheiden würde. Also, weiß ich nicht, würde ich noch Bananen kaufen? Schließlich haben die so
viel Schale.
So viel Schale, genau.
Deine Minute Natur.
Bevor es mit der Minute so richtig losgeht, haben wir noch einen Hinweis für euch. Falls ihr auch eine Audioaufnahme habt, mit einem ganz besonderen Stückchen Natur zum Hören und ihr würdet das gerne mit Menschen teilen, die Update Erde hören, dann könnt ihr euren Sound an uns mailen an updateerde@deutschlandfunknova.de und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dazu schreibt, was ihr da wann und wo aufgenommen habt.
Und das, was ihr da gerade schon hört, das sind Stadtbewohner. Mauersegler heißen die und die sehen ein bisschen aus wie Schwalben und zischen so zwischen unseren Häusern durch.
Und für mich ist das so der Sound von Hochsommer in der Stadt.
Und bei den Mauerseglern lohnt sich's vielleicht mal das Fernglas rauszuholen, falls ihr eins habt.
Die lassen nämlich, wenn's heiß ist, die Füße raushängen aus dem Gefieder beim Fliegen, um sich abzukühlen.
Sieht vielleicht nicht so cool aus, aber funktioniert.
Wir lassen jetzt hier auch die Füße raushängen.
Voll.
Und wir sagen Tschüss.
Sophie und Anne, bis nächste Woche.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.